Hallo, ich bin's, Florian von den Endemir-Rebellen. Und bevor wir in die heutige Episode starten, möchte ich eine kurze Ankündigung machen. Denn leider haben sich im Rahmen der Aufnahme kleinere technische Probleme ergeben, die es uns leider unmöglich gemacht haben, die Aufnahme bis zum Ende durchzuziehen. Und so könnt ihr gespannt sein, denn wir werden noch einen zweiten Teil von dem Interview mit den beiden österreichischen Ärztinnen für euch aufzeichnen. Der Termin steht bereits und wir hoffen, dieser erste Teil des Interviews ist für euch trotzdem sehr, sehr informativ. Ihr dürft gespannt sein, denn es gibt ja noch einen zweiten Teil mit den beiden.
Ich finde es eigentlich ein bisschen mutig von Ärzten, muss ich sagen, zu sagen, dass es passt schon, die Kinder packen, das wird schon überhaupt keine Auswirkungen, die stecken das mit links weg. Weil im Endeffekt wissen wir nicht, es gibt noch so viel Forschungsbedarf, was Covid betrifft, und wir wissen einfach nicht, was das alles mit dem Körper anrichtet. Aber wir wissen, das, was wir schon wissen, ist halt nicht wirklich beruhigend, ja. Weil wir finden SARS-CoV-2-Viren in allen möglichen Zellen im Körper, was man zum Beispiel bei Erkältungsviren, bei Rhinoviren nicht findet. Ja. Die Rhinoviren, die gehen wirklich auf die Schleimhäute von dem Respirationstrakt, also von dem Atemwege. Man findet sie sonst nicht jetzt in der Niere oder im Gehirn oder im Herz. Das ist ein Schnupfenvirus, das ist wirklich harmlos. Ja. Aber SARS-CoV-2 kann man auch nach milden Infektionen überall finden.
Endemir-Rebellen, Episode 13. Und wir sind wieder mal zusammengekommen mit Ratte.
Hallo.
Und Flo.
Hallo zusammen.
Genau, und mein Name ist Florian. Und wie ihr es vielleicht am Intro gehört habt, wir haben heute Gäste. Und zwar Gäste aus Österreich, die sich vor einigen Wochen dazu durchgerungen haben, mit einem öffentlichen Brief in die Öffentlichkeit zu gehen, beziehungsweise sich an ihre Ärztekammer zu wenden. Und zwar sind das Spela Shalamon.
Hallo.
Und Golda Schlaff.
Hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herzlich willkommen bei uns. Und wir wollen uns heute einfach ganz gerne mit euch mal über eure Initiative, den offenen Brief, unterhalten und gerne euch auch ein bisschen näher kennenlernen und wie es euch persönlich so geht mit der ganzen Situation rund um SARS-CoV-2. Vielleicht stellt ihr euch doch kurz einmal vor.
Ja, also Svelle, magst du anfangen?
Okay, gerne auch. Hallo, ich bin Spela Shalamon. Ich bin eine Ärztin, nuklearmedizinische Ärztin und auch eine Wissenschaftlerin mit einem PhD in biomedizinische Technologie bzw. molekuläre Genetik, genetische Wissenschaften und so weiter. Ich bin schon seit 2020 für dieses Thema sehr interessiert. Und es ist immer wieder das Gleiche, nicht? Wir lernen nichts von jeder neuen Welle. Wir wiederholen immer die gleichen Fehler. Und ich bin sehr brav am Arbeiten, dass wir das irgendwann ändern. Ich beschäftige mich auch bei der World Health Network. Dort bin ich die Kuratorin von der Website longcovidlearning.org. Das braucht jetzt eigentlich wirklich dringend einen Update, aber die Studien, die heute die sehr wichtigen sind eh da. Nur die von 2023 und weiter, unter welche natürlich wieder ganz viele wichtige Sachen sein und so weiter, sind noch nicht dabei. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist unser Brief. Und da drinnen kann man auch ca. 80 sehr High-Profile-Studien finden, welche die ganzen schlimmen Auswirkungen von diesem Virus beweisen. Und die große Frage stellen, warum wir das noch immer nicht so ernst nehmen wie wir sollen.
Ja, vielen Dank, Spela. Wir werden gleich noch mal ein bisschen intensiver auf den Brief kommen, aber ja, gerne, Golda, sag auch noch ein bisschen was zu dir.
Hi, ich bin Dr. Golda Schlaf. Ich bin Medizinerin, ich bin Ärztin. Ich habe die meiste Zeit in der klinischen Forschung gearbeitet, vor allem während meiner Facharztausbildung in der Psychiatrie auf der Medizinischen Universität Wien. Und letzter Zeit beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema SARS-CoV-2, Long-Covid. Und also ich habe mich mit der wissenschaftlichen Literatur sehr viel beschäftigt. Und jetzt für die Zukunft möchte ich mich auch insgesamt auf postinfektiöse Erkrankungen spezialisieren. Und da möchte ich halt auf die Medizinische Universität, gibt es auch gewisse Studien, die manche jetzt durch das Zulassungsverfahren laufen. Und ich hoffe, dass ich da auch mitarbeiten kann. Also, ja, Forschung ist mein Metier.
Ja, danke für die kurze Vorstellung. Und es ist ja uns insbesondere eine Freude und auch Ehre, irgendwie euch hier heute im Podcast begrüßen zu dürfen, weil ihr seid tatsächlich die ersten Ärztinnen, die uns hier besuchen. Ja, also wir haben schon häufiger mal versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen zu Ärzten und Ärztinnen. Das ist nicht ganz so leicht. Ich vermute, vielleicht hat nicht jeder Lust, sich öffentlich zu äußern. Ihr habt das aber ja vor kurzem dann doch sehr deutlich getan. Und mich würde jetzt einerseits interessieren, wie es dazu gekommen ist. Also vielleicht könnt ihr ja kurz beschreiben, wie ihr die aktuelle Situation in Bezug auf SARS-CoV-2 oder auch die Pandemie im Allgemeinen bei euch in Österreich wahrnehmt?
Also was ich halt auch vielleicht sagen kann, also wie es überhaupt zu diesem Brief gekommen ist, ja, ist am Anfang vom Sommer sind alle Präventionsmaßnahmen überall gefallen, also nicht nur in Geschäften und in öffentlichen Räumen, sondern halt auch in allen Spitälern und Kliniken. Und das haben wir halt auch als Problem angesehen. Vor allem nachdem man auch an Risikopatienten denkt, die sich schützen möchten, haben sie überhaupt keine Chance heutzutage, wenn sie in ein Spital gehen, sich zu schützen. Und unsere Erfahrung war leider, dass viele Kollegen sind die sozusagen Nachwirkungen bzw. die Folgeerkrankungen von einer SARS-CoV-2 gar nicht wirklich bewusst. Also, und deswegen wollten wir mal diesen Brief an die Ärztekammer schreiben, weil wir haben gewisse Punkte, also vielleicht können wir es uns dann gemeinsam ein bisschen anschauen, was die drei Punkte sind. Aber eines ist neben Aufklärung der Allgemeinbevölkerung. Der zweite große Punkt ist bessere Fortbildungen für Ärzte, weil da besteht ein Wahnsinnswissensmangel bei vielen Kollegen leider. Und der dritte Punkt ist eben, also was man halt machen kann in der Praxis in Bezug auf Prävention. Und da haben wir auch einige Ideen und Vorschläge, das können wir uns auch halt anschauen, wie man das irgendwie praktisch umsetzen kann, dass sich auch Patienten, die sich schützen möchten, auch geschützt sind. Und das ist uns halt aufgefallen und uns war es halt auch wichtig, diesen Brief an die Ärztekammer zu schicken. Und viel hat sich dabei noch nicht geändert, aber wir arbeiten dran. Wir haben jetzt auch mit der Ärztekammer Kontakt und auch demnächst sollte auch so eine Art Expertenrunde stattfinden, dass auch Ärztekammerfunktionäre ein bisschen aufklären sollen und alle offenen Fragen beantworten werden können. Und hoffentlich kann man dann halt mit einem Konsens, also irgendwie mit gewissen Leitlinien auch das weiter an die Politiker bringen, also das Gesundheitsministerium. Also das ist unser Ziel. Aber vielleicht, Spella, möchtest du noch was dazu sagen? Oder?
Ja, wie ist dazu gekommen? Ich glaube, eigentlich sind wir zwei deswegen in Kontakt gekommen überhaupt, nicht? Ja. Weil diese Aufhebung von den ganzen Maßnahmen passiert ist. Vor allem zum Beispiel auch ist Covid-19 keine Anzeige-meldepflichtige Erkrankung mehr seit Juli, wenn ich das richtig merke. Was heißt, wenn man infiziert ist, muss man sich gar nicht mehr isolieren oder Masken tragen oder nicht auf der onkologische Abteilung auf Besuch gehen oder egal ja. was. Und zum Beispiel bei uns auf unserer Abteilung, wo ich arbeite, habe ich eigentlich geschafft, soweit die Maskenpflicht aufrecht zu halten. Wir haben noch immer Maskenpflicht. Ich messe ganze Zeit CO2 mit meinem Aranet 4. Ich schaue, dass alle Mitarbeiter so weit wie möglich sich dran halten, was zum Teil manchmal auch eine Herausforderung ist. Aber wir finden, die meisten halten sich schon dran, wenn das irgendwie eine klare Anweisung ist. Ja.
Ja.
Und das ist noch immer so. Ja. Jetzt ist schon ein halbes Jahr seit diese Situation fast. Und ja, ich muss sagen, soweit ist das ein Erfolg. Und ich glaube, es hat mich eigentlich sehr überrascht, dass wenn diese politisch verordnete Regelungen weggefallen sind, dass keine von der Primäre, von den Ärzten, von den ärztlichen Direktoren in irgendeinem Krankenhaus sich irgendwie dagegen gestellt haben. Zum Beispiel bei uns, die ganzen Abteilungen, die onkologische Abteilung oder ja, Hämato, die ganzen, zum Beispiel Pulmo, ne? Die haben alle einfach die Masken weggeschmissen, ohne dass irgendwer irgendeine Aussage dagegen oder irgendwas gemacht hat. Ne? Und das ist etwas, was mir sehr besorgt, als jemandem, die sich schon seit 3 Jahren ordentlich einliest. Und ich habe mich nie vorgestellt eigentlich, dass die meisten der Ärzte seine fachlichen Informationen anscheinend aus dem Fernsehen holen und nicht aus ja, wissenschaftlicher Literatur. Weil ja. wenn man nur ein Stück wissenschaftliche Literatur gelesen hat in den letzten 3 Jahren, ist es unmöglich, dass man nicht weiß, dass das kein respiratorisches Virus ist, sondern ein vaskuläres Virus mit systemischer Auswirkung, jada, jada, jada. Und ich weiß nicht, das war für mich eine große Enttäuschung. Insbesondere, wenn man schaut, zum Beispiel diese Weltklasse-Experten auf seine Weltklasse-Experten-Konferenzen, wo die einfach nachher eine Dance-Party haben und die gehen dann zurück zum immunosupprimierten Patienten, zum Beispiel Onkologen oder egal welche Branche, ne? Und es ist anscheinend, ja, ich meine, wenn man schaut auf so eine Konferenz, stellt man sich vor, okay, das sind Weltklasse-Experten, die lesen schon, oder? Ja. Aber anscheinend, sage ich manchmal, manche bekleiden sich nur als Experten und die sind aber keine. Ja? Und man sieht, das ist leider die Mehrheit anscheinend.
Ja, man denkt auch an diese erschreckenden Bilder, die man oft sieht, Konferenzfotos, das komplette Publikum, Reihe an Reihe, ohne Maske, man sieht nirgends so einen Luftfilter. Man hofft doch drauf, die haben hoffentlich getestet, wahrscheinlich haben sie es nicht. Wie du sagst, es war ein sehr, sehr erschreckendes Learning jetzt in der Pandemie, dass wenn man mit Ärzten redet, man feststellt bei dem einen Thema, und ich kenne mich jetzt medizinisch nicht sonderlich tief aus, aber bei Corona halt auch eingelesen, hat man sehr schnell mehr, gefühlt mehr Fachwissen als viele, viele eurer Kollegen halt, auch in Deutschland vor allem. Gerade den Aufschrei, den du erwähnt hast, den haben wir auch vermisst, der kam gar nicht in Deutschland. Im Gegensatz, es wurde es gab Fotos von Altenheimen, wo die Mitarbeiter davor ein großes Feuer gemacht haben und die Masken reingeworfen haben und endlich wieder frei, gerade bei Klientel, wo man sagt, okay, das ist die Hauptgruppe oder eine der Hauptgruppen von Vulnerablen. Das war schwer, hat einen schwer auf den Boden der Realität zurückgeholt, wie es wirklich gerade um unsere Experten in verschiedenen Gesundheitsberufen anscheinend bestellt ist. Zumindest beim Thema Corona. Man hofft einfach mal, dass es bei anderen Themen dann nicht auch so ist. Ja.
Man hat dann auch für die anderen Thema Zweifel, nicht?
Genau.
Wenn man sowas sieht.
Genau, das ist ja auch was ihr in eurem Brief aufgreift. Ne? Also ihr schreibt ja eigentlich, und das finde ich schon sehr, sehr deutlich, wir klären über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten und medizinischen Eingriffen auf. Wir weisen auch auf mögliche Langzeitfolgen von Alltagsverhalten, wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol, Sonnenbrand, Essgewohnheiten, Infektionskrankheiten und so weiter. Also ihr sprecht ja eure Kolleginnen und Kollegen ziemlich direkt an und sagt, das ist doch unser täglich Brot, Menschen aufzuklären und darauf hinzuweisen, welche Folgen ihr Handeln hat in Bezug auf ihre Gesundheit. Und bei so einem sehr prominenten Thema wie SARS-CoV-2 oder Corona, wie es landläufig heißt, machen wir das jetzt nicht mehr? Also, ne, ich, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr gut, wie ihr das gemacht habt, weil diese Diskrepanz zwischen der Realität, die wir erleben, und dem, was gelebt wird, ja, die ist doch sehr, sehr groß. Ne?
Ja. Das ist ja fast wie eine Parallelwelt. Also ich komme mir immer so vor, als würde ich in einer Parallelwelt leben, in einer die wissenschaftliche Welt, wo man einfach die Fakten und die Studien hat und dann halt die Welt da draußen, die irgendwie das alles leugnet. Und das ist ziemlich enttäuschend.
In der Schule
auch,
würde
auch
man
beängstigend,
sagen,
ja.
Ja,
also
ja, ja, ja.
Von den Kollegen her. Das
definitiv, also das sind alles studierte Menschen, wo man sagen würde, Transferleistung muss man ja irgendwie erbringen können, ja, auch ja. um diese Ausbildung einfach hinzukriegen. Und die Transferleistung ist nicht so schwer an der Stelle, also finde ich jetzt. Ne?
Ich meine, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ja, aber ich weiß zumindest in Österreich, ich bin sozusagen schon gewesen in diesem neuen Studiengang, Lehrgang, ja. Das war 2003, als ich angefangen habe zu studieren. Und ich glaube, in 2000 oder 2001 hat sich das Medizinstudium, das ganze Lehrgang hat sich umgeändert in das neue System. Und früher zum Beispiel musste man überhaupt nie eine Diplomarbeit schreiben. Das Medizinstudium abgeschlossen, ohne je eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben zu haben. Du hast deine Tests für die Fächer gemacht und das war's. Statistik, Wissenschaft hat man überhaupt nicht gelernt, ja. Das hat sich zumindest in den neuen Studienordnungen geändert, ja. Das würde halt vielleicht auch erklären, wieso manche älteren Kollegen überhaupt keine Ahnung haben von Scientific Research, ja. Also, das sind einfach Begriffe für sie teilweise. Wenn sie eine Studie lesen, verstehen sie es einfach nicht. Vor allem die Statisten nicht. Und in den neuen Studienordnungen gibt es zumindest 3 bis 4 Blöcke, wo man echt nur Statistik lernt und wie man recherchiert. Also das ist ein Teil des Curriculums jetzt, was früher gefehlt hat. Und jeder muss auch eine Diplomarbeit schreiben. Und ich finde, für Naturwissenschaftler sollte es sowieso ein Standard sein, mal irgendeine wissenschaftliche Arbeit geschrieben zu haben. Und ich war selber dann überrascht, wo ich das erfahren habe, dass das eigentlich früher gar nicht nötig war, ja. Also man konnte einfach abschließen, ohne eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Und das vielleicht erklärt auch, wieso, ja, bei den älteren Kollegen, aber wieso es bei jüngeren Kollegen, also alle, sagen wir mal, unter 40, es sind viele, die auch wissen sollten, wie man recherchiert, ja, und wie man diese Studien interpretiert. Weil natürlich kann man halt Studien lesen, aber wenn man es falsch interpretiert oder nicht versteht, dann bringt es auch nichts, ja. Ja, also das ist halt auch mal eine Überlegung.
Also wir haben in Deutschland halt noch das Problem, dass, wie soll ich das sagen, also viele glauben ja tatsächlich an diese integrative Medizin, Homöopathie, anthroposophische Medizin.
Ja, das haben wir hier auch leider.
Ja, und das ist ja halt so, also da werden ja sogar die Studien irgendwie geschrieben, also so nach dem Motto, ja, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ne? Und ich habe jetzt, mir ist, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber jetzt neulich noch diese Theorie des Bestätigungsfehlers, auf Englisch heißt es Confirmation Bias, untergekommen. Und also ich habe jetzt nur den Wikipedia-Artikel gerade hier vorliegen, aber der ist halt wirklich total interessant. Und ja, da wird halt sozusagen richtig beschrieben, dass halt, also so zwei Wissenschaftler, Trope und Lieberman hießen die, die haben 1996, ich zitiere, die Kosten von fehlerhaften Entscheidungen bei ihren Experimenten in den Vordergrund gestellt. Noch ein Zitat, allgemein wollen die Menschen demnach die hohen Kosten von Fehlentscheidungen vermeiden. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Hypothese durch Informationen bestätigt oder widerlegt werden soll. Bestätigende Informationen werden unter anderem bevorzugt, wenn passende Informationen besser in Erinnerung bleiben, passende Informationen höher gewertet werden als gegensätzliche und wenn Informationsquellen für unpassende Informationen gemieden werden. Mhm. Ja, also es gibt halt, keine Ahnung, verschiedenste Gründe, warum man halt irgendwie dieses Wissen nicht an sich heranlassen will.
Ja.
Und was ich halt jetzt aber langsam ganz ja, beruhigend ist das falsche Wort, aber es ist jetzt so viel Zeit ins Land gegangen, finde ich, dass langsam diese Desinformation nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Also ich meine, natürlich sind halt solche Menschen wie ihr ja absolut wichtig dafür, dass diese Desinformation nicht aufrechterhalten werden kann. Aber es gibt jetzt halt auch in Deutschland zumindest aus anderen Ecken Ärzte, die sich halt melden. So war das zum Beispiel jetzt letzte Woche der Asklepios-Chefarzt aus Hamburg, ein Kardiologe, der auch in Oxford und Harvard studiert hat. Und der hat einen Artikel, also ein Interview gegeben über die Spätfolgen für das Herz. Also da spricht er wirklich schon vergleichsweise Klartext. Und dann hat es noch einen bayerischen Professor gegeben, der sogar 2022 den Bayerischen Verdienstorden für sein Engagement im Kampf gegen Covid schon bekommen hat. Und der hat sich auch nochmal ganz deutlich dazu geäußert, dass er jetzt keine Entwarnung geben kann. Und halt eben, ja, er hat da in dem Interview auch nochmal beschrieben, was er alles macht. Also seine Kinder tragen Maske und so weiter und so fort. Also der ist im Grunde so wie ihr. Ja, und dann, das ist jetzt das Letzte, was ich noch sagen wollte, haben ja die Gynäkologenverbände in Deutschland endlich die Auffrischungsimpfung für Schwangere und Stillende erneuert sozusagen. Ja, was die STIKO halt nicht hingekriegt hat, ne?
Und wollte ich auch gerade sagen, halt was immer noch gegen STIKO steht, leider.
Unglaublich lang halt diese Lücke. Ja, die meisten Schwangeren denken wahrscheinlich so, mein Gott, ja, jetzt lasse ich mich doch nicht impfen. Und endlich haben die Ärzte sich halt ein Herz gefasst und empfehlen das jetzt, ne?
Ich meine, obwohl in Amerika ist schon ab 6 Monate empfohlen zu impfen und überhaupt für alle Risikogruppen, und in Europa hat man sich damit zurückgehalten. Aber was wir halt in diesem Brief, was ich noch sagen wollte, einfach erwähnen, ja, ist eben das, was diese Wirkungen, Nebenwirkungen, und von, egal ob es jetzt vom Rauchen oder Alkohol oder Sonnenbrand kommt, ja, dass Ärzte sollten halt eben auch bei Covid das Gleiche machen.
Ja.
Und das Problem ist aber auch, dass viele Leute, wenn sie nicht sofort eine Wirkung von etwas sehen, dann glauben sie, dass es nicht gibt. Ja, also ich mache immer diesen Vergleich auch mit Freunden, aber auch mit Patienten, wo ich mit denen dann halt rede, mit dem Sonnenbrand. Ja, ich meine, wir gehen auf die Sonne, man kriegt einen Sonnenbrand, es tut halt ein, zwei Tage weh oder so, man legt halt ein bisschen Aloe Vera drauf und die Sache hat sich vergessen. Aber wir wissen, dass je öfters man einen Sonnenbrand hat, ist das Melanomrisiko wesentlich erhöht. Das wird jetzt nicht nach einem Sonnenbrand kommen und nach zwei, kann theoretisch schon genug ein Auslöser sein, ja, aber meistens kommt es über Jahre durch, dass man halt einen Sonnenbrand ausgesetzt ist. Was man aber zum Beispiel auch weiß, ist, dass bei Kinder, die in den jungen Jahren öfters Sonnenbrände hatten, das Risiko wesentlich erhöht, einen Haut... Ups. Kinder, die einen Sonnenbrand hatten, in der Kindheit haben ein wesentlich erhöhtes Risiko für ein Melanom zu entwickeln. Und ich sehe das ein bisschen halt, ich meine, da kann auch die Speller auch was dazu sagen, ja, zum Beispiel wegen überhaupt über die verschiedenen Strahlungen, ja, die man halt bei Kinder ausgesetzt sind. Also man macht bei Kindern jetzt nicht unnötig, ich meine, man macht bei niemandem unnötig irgendwelche bildgebende Verfahren, die auf Röntgenstrahlen zum Beispiel auch zurückgehen, weil man weiß, dass das Risiko für gewisse Krebsarten erhöht ist. Ja? Und das heißt, ja, dem Menschen sollte es eigentlich klar sein, im Endeffekt, dass es gibt Sachen, die mit dem Körper passieren, die wir nicht sofort sehen. Also wir sehen nicht die Sofortwirkung jetzt gleich danach, sondern es kommt manchmal Jahre später raus. Und leider sind die Hinweise bei Covid da, dass es langfristig solche Folgen hat, dass es über die Jahre all along zu wirklichen ernsten Spätfolgen kommen wird. Oder also man nimmt halt an, dass es mehr oder weniger, vor allem wenn man sich die ganze Zeit reinfiziert. Ja, vielleicht wenn man sich noch ein, zwei Mal infiziert hat und geimpft war oder so, hat man halt weniger diese Risiken dafür. Aber je öfters man sich infiziert, umso höher sind halt diese Risiken. Zumindest laut den Studien sieht man das.
Das sprecht ihr ja auch an in dem Brief, eben dieses Thema Dosis, ne? Also
ja.
Wie viel Virus nimmt man auf, wenn man infiziert wird? Das hat natürlich einerseits eine Wirkung darauf, irgendwie, wie weit sich das Virus verbreiten kann. Aber wenn ich es jetzt mal auf ein Leben projiziere und wir können jetzt mal davon ausgehen, also bei uns in Deutschland gibt es so diesen stehenden Begriff, wir müssen mit Covid leben lernen. Das Verständnis der Bevölkerung dazu ist oder der breiten Bevölkerung dazu ist, ja, wir ignorieren es halt. Ne? Aber das bedeutet ja halt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe hoffentlich noch 40 Jahre zu leben, ja, so roundabout irgendwie, wenn ich meiner Lebenserwartung gerecht werde. Und ich würde jetzt jedes Jahr mich mit Covid infizieren. Ich weiß doch nicht, was nach 40 Infektionen mit mir ist. Ich weiß nicht, was nach 10 Infektionen mit mir ist, ja. Also das ist halt, und jetzt gucke ich dann immer auf meine Kinder, ne? Wie gesagt, die haben noch deutlich mehr Leben vor sich, hoffentlich. Und das ist nichts, was ich mir irgendwie wünsche, ja, sondern ganz im Gegenteil. Ich hoffe natürlich irgendwie, dass es irgendwann eine Einsicht dazu gibt, dass das halt kein sinnvoller Weg ist. Ne?
Ja, genau, also da bin ich voll deiner Meinung.
Ich glaube, der große Problem eigentlich bei dieser Situation ist, dass Covid-19 ist eine Erkrankung, die zu gewissem Maße mit Sicherheit den Immunsystem disreguliert, manche sagen beschädigt. Ja?
Ja.
Also und die ganzen vermehrten Infekte, die daraus resultieren, zu erklären, haben die gesamten Mainstream-Medien und Politiker sich entschieden, dass die eine Korruption von der Hygiene-Hypothese verkaufen, im Sinne von, man muss halt krank werden ganze Zeit, um nicht ganze Zeit krank zu werden. Ja? Mhm. Und mit Covid funktioniert das besonders schlecht, weil es ist ein Virus, der auch, wir haben Studien dazu, auf den Immunsystem direkt geht, also die T-Lymphozyten zum Beispiel angreift und so weiter. Und natürlich kann das heißen, dass diese Leute dann mehr anfällig sind für andere Infektionen. Und wir reden sehr oft von vulnerable Menschen und immunosupprimierte Menschen. Aber das kann wahrscheinlich mit genug Covid-Infektionen jeder werden. Ja. Und natürlich verursacht das verschiedene Probleme, natürlich Antibiotika-Lieferungsengpässe, bakterielle Resistenz, vermehrte Atemwegsinfekte von alle Sorten, insbesondere bei Menschen mit vielen Kontakten, das sind meistens Kinder und seine Eltern. also diese ganze Situation mussten die irgendwie erklären. Und leider haben die sich entschieden, statt von der Wahrheit, statt von der wissenschaftlichen Fakten, diese sogenannte Immunschuldtheorie zu verkaufen. Diese Terminus technicus ist aus einer Publikation, ganz eine spekulative Publikation aus Ende 2021 war es oder 2022. Es gibt einen Paper, wo die diesen Begriff eigentlich fabriziert haben. Und seitdem, also früher war dieser Begriff total unbekannt zur Immunologie, ja? Ja, absolut unbekannt, nie verwendet, nie bekannt. Es gibt keinen Immunschuld. Das ist eine, also das haben die zwecks diese ganze Situation verkauft. Und leider ist das etwas, was durchaus logisch klingt zu ja, einem durchschnittlichen Mensch. Ja, wir müssen halt Infektionen kriegen, damit wir immun sind. Ne? Das versteht jeder. Ja. Aber leider in dem Fall ist das eine sehr, sehr schlechte Strategie.
Und es hängt ja erschreckend fest in den Köpfen. Also ihr werdet euch jetzt kaputt lachen. Mein Hausarzt hat mir das sogar vor kurzem erzählt, dass ich bitte keine Maske mehr tragen soll, weil die Infekte im Bus wären so wichtig, in den öffentlichen Verkehrsmitteln die mitzunehmen, weil ich mein Immunsystem trainieren muss. Also ich dachte wirklich, ich muss hier mal einen Stapel Paper ausdrücken.
Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, die holen sich fachliche Informationen aus dem Fernseher.
Ja. Genau. Und obwohl man den Gegenbeweis antritt, weil offensichtlich funktioniert mein Immunsystem, weil ich bin ja nicht krank und ich bin ja draußen auch ohne Maske unterwegs, ja. Hilft alles nichts.
Also die Bereitschaft, diesen logischen Graben, der da, ich kann es jetzt nicht richtig in Worte fassen, aber halt diese absolute Lücke zu kitten mit was auch immer, ja, diese Bereitschaft ist so unendlich groß, dass halt auch jetzt langsam, also das ist aber nur mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck, halt solche Infos wie jetzt zu dieser, die Impfung für Schwangere, die werden gar nicht mehr, also das, ich finde, das ist ein Thema für die Tagesschau. Es geht um Plazentaversagen. Es geht um, also ich glaube, das ist sogar schon nachgewiesen, dass halt die Babys zum Teil, die männlichen Babys, glaube ich, auch Hirnschäden davontragen. Das bemerkt man halt, wenn die Kinder so etwas älter sind, also nicht direkt als Baby, sondern halt irgendwie so anderthalb Jahre später. Aber da muss ich die Studie dazu halt nochmal raussuchen. Mhm. Oder vielleicht ist es auch nur ein Preprint. Ja, das ist halt auch nochmal so diese Frage.
Es gibt auch für Lungenentwicklung, es gibt für Persistenz im Gastrointestinaltrakt von den Kindern, die geboren sind zu Mutter mit Infektion. Das heißt, die bekommen eine persistente Infektion durch die Plazenta. Ne? Die dann Monate später war, noch immer im Gastrointestinaltrakt ist beim Baby.
Und vor allem, das waren die Mütter, die auch teilweise in dem ersten Trimester sozusagen Covid hatten. Und die Kinder, es wurde nachgewiesen im Stuhl dann, ja, dass sie lebendige Viren sozusagen, also lebendige Viren sind ja eigentlich keine Lebewesen, da muss man schon auch dann zurückweisen, sondern halt replikationsfähige Viren, ja. Und und hat man bei den Kindern dann nach der Geburt halt gesehen, was eigentlich schon zum Denken geben sollte.
Moment, also im ersten Trimester infiziert war die Schwangere und
bei teilweise
bei den Kindern, die dann geboren wurden, noch im Stuhl replikationsfähige Viren gefunden.
Ja.
Ja.
Wow.
Ja. Ja.
Mehrere Monate nach dem Geburt.
Ja. Noch. Wow.
Ja.
Ja.
Also ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht.
Aber im Rachen waren sie nicht positiv. Ja, also man hat auch Rachenabstrich genommen und nur da waren sie negativ. Ja, nur im Stuhl hat man es gesehen. Und ja, deswegen, gut, es gibt viele Theorien. Ja, ja, ey. Aber es gibt viele Theorien für überhaupt, was Long-Covid auslöst. Ja, weil das sind halt, da gibt es verschiedene Hypothesen. Und eine von denen ist das Viral Persistence. Und man glaubt auch, dass das Virus einfach in einem versteckt bleibt irgendwo und sich entweder langsam repliziert oder mal schlummert und immer wieder aufwacht. Also man weiß nicht genau, was noch passiert, aber es gibt einfach so viele Hinweise in den Studien, dass diese Zellen sich teilweise auch vor allem in den Darm, also das Darm sollte irgendwie eine größere Rolle spielen, weil dort können sie sich ganz gut verstecken, kann man so sagen. Ja. Aber man findet sie in allen möglichen Körperzellen, ja. Also vom Herz, und
ich meine, der Darm hat ja auch grundsätzlich eine sehr, sehr wichtige Funktion für das Immunsystem. Jetzt mal allgemein. Also ich bin ja, wie gesagt, medizinischer Laie, aber das ist das, was ich jetzt weiß und verstanden habe. Und insofern ist es möglicherweise ja auch gar nicht ganz unproblematisch, wenn bereits Kinder oder Säuglinge, die ja noch sich entwickeln, in dieser frühen Phase dort eine Viruspersistenz haben. Also okay, also ich bin, das war, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, eine neue Information für mich, aber die ist erschreckend.
Ja, ich kann mal sogar die Studie mal finden. Also ja, die haben einfach die Frauen, die während der Schwangerschaft Covid hatten.
Die ist auf Taylor bei uns auch.
Ja.
Wenn ihr die habt oder einen Link dazu habt, verlinken wir dann auch hinterher gerne in den Show
Notes. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob es der erste, so billig mit der ersten Trimester war das. Aber die haben auch.
Ja. Man kann sich aber das so vorstellen.
Wir können es mal schicken, genau.
Dieses Virus, eine von den Dingen, was der ganz gerne macht, ist für Laien gesagt ganz kleine Löcher in unseren Gefäße.
Ja? Ja.
Also der beschädigt die Barriere, ja, zwischen verschiedenen Compartments im Körper. Zum Beispiel zwischen dem Darm und dem Blut. Das ist sehr schlecht, ja? Weil im Darm sind alle möglichen Bakterien, alle möglichen fremde Material aus dem Essen. Ne? Und das ist etwas, was durchaus getrennt sein muss von unserem, ja, also was kardiovaskulären Compartment. Das heißt, das ist steril. Ja? Und wenn diese Barriere dazwischen irgendwie leckt, wenn die nicht dicht ist, dann passiert diese Immunostimulation ganze Zeit. Und das erschöpft unser Immunsystem und das stimuliert zu auch Autoimmunprozesse. Das ist durchaus von anderen Erkrankungen auch schon bekannt. Es gibt mehrere Erkrankungen, die diese Barriere irgendwie beschädigen. Zum Beispiel ganz einfach eine chronische Niereninsuffizienz macht eine Schwellung vom Darm mit der Zeit. Und dann passiert es. Zum Beispiel das Gleiche macht Covid bei den Meningen, also im Gehirn, in den Gehirnmembranen. Und das kann auch zu einer persistenten Entzündungszustand im zentralen Nervensystem führen. Das ist der Grund, warum dieses Virus so viele Systeme irgendwie beschädigt, wahrscheinlich einer von den Hauptgründen, ist, weil der diese vaskuläre Wirkung hat. Weil unsere ganzen Organe, die brauchen Gefäße, die brauchen Blut, die brauchen Sauerstoff, die brauchen alles, was das Blut mitbringt. Und umgekehrt, die müssen auch in seine getrennte Compartments bleiben. Also unser zentrales Nervensystem ist total getrennt von der Rest vom Körper. Ja? Und das ist auch ein Grund, warum es so gut funktioniert für solche Viren wie SARS-CoV-2, dass die sich dort verstecken können. Weil wenn etwas getrennt ist, zum Beispiel auch von Immunsystem, also ein großer Teil von Immunsystem, was aus Knochenmark und aus der Milz und so weiter kommt, dann können sich diese Viren zum Beispiel im zentralen Nervensystem gut verstecken. Oder zum Beispiel, es ist auch so ein Compartment, sind die, Golda, hilf mir, was ist Cartilago auf Deutsch?
Knorpel.
Knorpel. Knorpel. Genau.
Also ich steige trotzdem noch mal ganz kurz ein. Und zwar habe ich den Eindruck, also die Journalisten, die nehmen sich ja als Entschuldigung, ja, das war ja ein Preprint. Deswegen berichten wir darüber nicht. Es gibt jetzt aber mittlerweile schon so unendlich viele Preprints zu verschiedensten gruseligen Langzeitfolgen. Also ich meine, jetzt
und nicht
weiß
nur
man,
Preprints.
Nein.
Genau. Also
ja, es gibt
und weißt du dann
und manchmal werden diese Preprints dann auch wirklich Prints, ja. Also,
ja, genau.
Ja, genau,
dann
aber
in den Zeitschriften
Preprint
also
ab.
Ja,
und machen aber kein
ja,
Follow-up zum
ich sagen, auch,
oder so.
Auch
ja?
Wenn ein Print also, draus wird, berichtet keiner mehr.
Yeah.
Nein, es ist, es ist vollkommen absurd, weil, ja, es ist einfach vollkommen absurd. Ich meine, es sind jetzt, wenn sich das wirklich jetzt nochmal bestätigt, oder ich weiß nicht, seht ihr das schon bestätigt, dass halt diese Lebertransplantationen und Hepatitis-Fälle, wo Kinder auch gestorben sind, sozusagen, dass der Grund SARS-CoV-2 war. Was ist euer Blick darauf? Also
von das, was ich nur gelesen habe, so drauf, also ursprünglich habe ich gedacht, es wird vielleicht, ich weiß nicht, wie tief sie da reingeschaut haben, weil viele Studien haben gar nicht nach SARS-CoV-2 gesucht, ja. Und die haben das dann halt auf die Adenoviren geschoben.
Ja.
Es wird schon auch irgendwas zu tun haben mit den Adenoviren, aber vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel mit SARS-CoV-2, ja. Aber ja.
Weil wir wissen halt, dass SARS-CoV-2 die Leber beschädigt auch. Nicht?
Beschädigt.
Ist nur die Frage, ob wahrscheinlich werden diese alle Fälle nicht von SARS-CoV-2, sondern vielleicht ein groß. Wir können nicht sagen, nicht? Da musste man eigentlich schauen.
Also
so,
man muss es
in der Wissenschaft
abwarten. Und dann konkret recherchieren, welche Studien haben sich jetzt bestätigt.
Ich muss auch sagen, es gibt so viele Studien und so viele Daten, die zu SARS-CoV-2 rauskommen, täglich. Also gestern ist sogar eine Studie rausgekommen, ich glaube aus Russland. Ich habe es heute nur kurz überflogen. Das war zu Thema Herz, also gutartige Herztumoren, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion entstehen können.
Das ist auch für
so
mich
zum Beispiel. Ja, es ist gestern zum Beispiel rausgekommen, diese Myxoma-Tumoren vom Herz.
Ah, Myxoma gibt's auch. Schön.
Ja, und die sind das 1,5-fach erhöhtes Risiko nach einer SARS-CoV-2 im Vergleich mit der Kontrollgruppe. Aber das ist gestern rausgekommen, ich muss es mir noch genauer anschauen.
Okay.
Aber wie gesagt, es kommen täglich einfach so viele neue und wenn man eine Woche irgendwie nichts macht oder dann kommt man gar nicht damit mit und Ärzte muss man sich vorstellen.
Es ist ganz schwierig,
sich gar nicht
zu
damit
schreiben, weil du musst alle Wochen immer was noch einfügen.
Ja, aber wenn man sich überlegt, die meisten Ärzte beschäftigen sich ja gar nicht mit diesem Thema. Sie gehen halt zu irgendeiner Fortbildung und lesen, hören das ein bisschen, was dort zu gewissen Themen, ja.
Eure Sicht darauf, wir kriegen die Flutern-Paper auch mit und versuchen zu lesen und zu verstehen. Wie gesagt, wir sind alle medizinische Laien, aber ich hab noch nie, vielleicht suche ich falsch, noch nie ein beruhigendes Paper gefunden, das irgendwie was relativiert und hinterher sagt, ach, so schlimm ist es gar nicht. Also wenn was rauskommt, ist immer nur, bam, noch was Neues, das Schlimmes. Kommt mir das nur so vor oder
meistens.
Ist das die Tatsache? Ja,
es ist leider meistens. Ich meine, es gibt schon ein, zwei
Studien.
Studien
haben eine infizierte Kontrollgruppe, okay? Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn die einen Vergleich machen zwischen Corona-Infizierten und Nicht-Corona-Infizierten, sind die nicht Corona und es gibt keinen Unterschied oder kleinen Unterschied oder es ist irgendwie nicht so schlimm, wie es ausschaut, dann ist immer die Kontrollgruppe so schlecht geplant, dass die wahrscheinlich alle durchinfiziert sind. Und das sind meistens die neueren Studien, also die von 2022 und weiter, wo sowieso die ganze Population schon durchgeseucht ist. Ne? Und dann machen die diese gesunde Kontrollgruppe, ja, wo halt die einmal einen Tester in der Nase einstecken und wenn der negativ ist, bist du schon in der Kontrollgruppe. Ne?
Ja.
Oder manchmal macht man halt Antikörpertests und man sucht nach der Nukleokapsid, ja. Und ich muss sagen, ich hatte schon Covid gehabt, aber bei mir ist das Nukleokapsid negativ. Ja, also es, ja, ist bei circa
50-50. Aber das ist nach ein paar Monaten. Dann, wenn länger ist, ist noch weniger.
Genau, aber manche Studien eben definieren Patienten so, die einen negativen Antikörpertest hatten. Ja, das heißt, es hat nicht so eine große Aussage wert im Endeffekt. Es wird komplizierter halt, deswegen muss man sich ein bisschen auch wissenschaftlich beschäftigen, damit man halt auch alleine schon die zwei Gruppen vergleichen kann miteinander, wenn sie zu unterschiedlich sind oder wenn eine Gruppe einfach viel mehr Risikofaktoren hat, dann kann man sie schon schlecht auch miteinander vergleichen. Und ich meine, es gibt immer wieder, aber sehr, sehr selten eher Studien, die halt keinen Unterschied zeigen, aber die sind auch qualitativ meistens nicht sehr hochwertig, also da ist auch ein gewisser Bias drinnen.
Das ist interessant, so halt, dass ihr das ansprecht. Entschuldige, wenn ich da kurz unterbreche, Golda.
Ja, ja.
Weil wir haben jetzt in den letzten Monaten eigentlich vor allen Dingen jetzt so im ausgehenden Sommer folgende Feststellung gemacht bei uns in Deutschland. Vielleicht ist das ja in Österreich auch ähnlich gewesen. Die Medien haben so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ja jetzt wieder der Herbst kommt und mit dem Herbst kommen ja dann auch die Infektionen wieder zurück, die nie weg waren. Ja, wir wissen das. Aber das Interessante dabei war, dass eigentlich fast durch die Bank weg die Experten, die dann gefragt wurden, und das waren jetzt nicht unbedingt die Experten, die sich in den letzten Jahren schon immer als Verharmloser herausgestellt haben, dass die auch alle darauf angespielt haben, ja, das Risiko wegen der Akuterkrankung ist ja durch die Impfung jetzt geregelt. Also es gibt natürlich Menschen, die sich nicht impfen können und so weiter, das wissen wir. Aber im Grunde genommen braucht keiner mehr vor der Akuterkrankung Sorge zu haben und diejenigen, die zu den Risikogruppen gehören, die können sich ja impfen lassen. Das war der eine Teil. Und der zweite Teil, wenn die Medien dann noch mal ein bisschen tiefer nachgebohrt haben, dann haben sie natürlich auch immer nach den Langzeitfolgen gefragt, ja, Long-Covid-Risiko oder Post-Covid-Risiko. Und da habe ich eine ganz interessante Feststellung gemacht, dass dann in der Regel immer gesagt wurde, ja, Post-Covid ist natürlich weiterhin auch da und es gibt ein Risiko, das zu bekommen. Aber das ist ja viel, viel kleiner geworden, weil wir haben die Impfung, die reduziert das Risiko. Wir haben die durchgemachten Infektionen, die reduzieren das Risiko noch viel mehr. Und wir haben Omikron. Das reduziert das Risiko auch nochmal. Und so wurde dann aus meiner Sicht immer so ein bisschen argumentativ halt darauf abgezielt, dass sich ja alles in so eine positive Richtung entwickelt. Meine Wahrnehmung ist, das stimmt nicht, aber wie seht ihr das, wenn ihr das jetzt so betrachtet?
Also ich kann nur sagen, wenn ich sowas höre, dann ärgert es mich jetzt nicht, ja. Weil ich habe auch gewisse Interviews gehört, also zumindest Teile davon auch mit dem Professor Drosten ich glaube, es ist auf der Charité Berlin, ja.
Ja.
Und da hat es dann auch irgendwie das Thema Long-Covid, Post-Covid nie angesprochen. Also er redet immer so von einem kleinen Teil von seinem Wissen als Virologe und zu alles anderen will er sich nicht äußern. Und das alles, wo er sich nicht äußern will, das ist eigentlich das Hauptproblem. Es geht nämlich um Long-Covid, der eigentlich ein Schirmbegriff ist für alles, was nach Covid kommt, ja. Mhm. Also alle möglichen, es kann jetzt von das Chronic Fatigue Syndrome sein, aber es kann auch sein Herzinfarkt, Schlaganfall, Pulmonalembolie, die Risiken für diese Sachen sind wesentlich erhöht, ja. Autoimmunerkrankungen, die dann entstehen kann, auch eine Verschlechterung von Primärerkrankungen, die man hat, kann auch durch eine Covid-Infektion verschlechtert werden. Also diese Sachen spricht er nicht an, ja. Man redet immer über die Akutinfektion. Die Akutinfektion, das stimmt schon, das ist durch die Impfung und dadurch, dass wir, dass das Virus uns nicht mehr fremd ist, ist wesentlich, wesentlich milder, ja. Aber das heißt nicht, dass der Virus milder geworden ist, sondern nur dieses Erstkontakt oder zweiter oder dritter oder vierter Kontakt ist mittlerweile weniger stark ausgeprägt. Aber die Langzeitfolgen sind noch da und es gibt nicht wirklich Hinweise darauf, dass es irgendwie weniger wird. Mhm. Also, mhm. Ja, und ich verstehe nicht, wieso man sich so einschränkt mit den Aussagen dann.
Wir haben gesagt, Impfung, durchgemachte Infektion und was noch?
Omikron. Die Omikron-Variante okay. Sei milder. Ja.
Okay. Punkt Impfung. Ja, teilweise. Also, die Impfung hat schon eine gewisse Wirkung auch auf Langzeitfolgen. Die ist aber in verschiedenen Studien geschätzt zwischen 15% und so um 50 vielleicht bei manchen. Ja? Und bei verschiedenen Aspekten von Long-Covid gibt es Unterschiede. Zum Beispiel Herzfolgen. Dort haben wir relativ große Wirkung von der Impfung, zum Beispiel gegen Herzschwäche, Herzinfarkt und solche Sachen. Ne? Das stimmt. Aber wenn wir sagen 15%, 50%, das ist nicht viel. Das ist nicht etwas, worauf man sich verlassen kann als einzige Maßnahme. Durchgemachte Infektion, wissen wir, ist nachgewiesen, dass es eigentlich ein Risikofaktor ist, im Sinne von, wenn jemand Covid schon einmal gehabt hat und dann wieder Covid bekommt, ist das Risiko immer mit jeder Infektion höher. Das heißt nicht, bei jeder Infektion wird Risiko höher, im Sinne von beim ersten Mal zum Beispiel haben wir 10% Wahrscheinlichkeit, dann 20%. Es funktioniert nicht so, sondern zum Beispiel bei Erstinfektion ist das Risiko von Long-Covid, sagen wir, zwischen 10% und 30%, dass das auftritt. Ja? Mhm. Die zweite Infektion gibt noch vielleicht 10% dazu. Die dritte Infektion gibt noch 7% dazu. Das sind jetzt nicht die richtigen Zahlen. Ich sage nur. Also, es ist additiv. Es stimmt schon, dass jede nächste Infektion vielleicht nicht so viel Risiko mitbringt wie die erste. Aber mit jeder nächsten Infektion steigt das Risiko. Und einmal wird es 100% wahrscheinlich oder nahe dazu. Ja.
Ja.
Das ist das Problem. Und mit Omikron wissen wir, die meisten von Long-Covid-Erkrankten sind eigentlich in der Omikron-Periode infiziert worden mit mildem Verlauf. Also das sind die, nach verschiedenen Studien, verschiedene Anteile. Aber das ist eigentlich, der größte Teil von der erkrankten Bevölkerung an Long-Covid sind infiziert worden, also in Omikron-Zeiten. Das heißt, und natürlich haben wir mehrere Reinfektionen. Das ist eine Sache, warum ich sage, Omikron-Varianten sind gefährlicher wie vorher, nicht weniger gefährlich. Warum? Weil die haben so gute Immunflucht, dass die uns immer wieder infizieren können. Und das heißt, wenn wir auch ganz mild erkrankt sind, 2 oder 3 Mal im Jahr, können wir uns fragen, wie viele Jahre kann das gehen, bis wir bei 100% chronisch erkrankt sind. Und das ist etwas, was durchaus nicht kommuniziert wird.
Genau, also diese Scheinsicherheit, die da halt aufgebaut wird, ne, in Bezug auf diese Langzeitfolgen, das ist eigentlich das Besorgniserregende dabei. Ne? Und diese, ja, also da bin ich wieder zurück bei dem Punkt mit den Kindern, ja, die haben noch die meiste Zeit ihres Lebens zu gehen. Das heißt, wenn sich das so fortsetzt, haben wir irgendwann echt Probleme. Ne?
Also, ja. Ja. Das ist eigentlich meine größte Sorge, obwohl ich keine Kinder habe und nicht haben will. Aber es ist echt, echt schlimm. Weil, warum? Weil alle Faktoren, die auf uns schlechte Einfluss haben, zum Beispiel Sonnenbrände, so wie die Golda gesagt hat, oder Alkohol oder Zigarettenrauch oder die ionisierende Strahlung zum Beispiel, die haben alle bei Kindern die größte Auswirkung. Ja? Warum? Genau, weil die so lange Zeit noch haben zum Leben und so viele Chancen noch haben, für zusätzliche Schaden zu bekommen. Ja? Und was jetzt schon eine entropische Kaskade startet, zum Beispiel, was einem Kind, der gar noch nicht aufgewachsen hat, die Gefäße beschädigt, die Atherosklerose fordert, ja? Diese sind Sachen oder neurodegenerative Erkrankungen auslöst. Diese sind Sachen, was mir wirklich total schrecklich sind. Also ich verstehe teilweise wirklich nicht diese Eltern, die anscheinend nur die Kinder irgendwie weghaben wollen und es ist denen ganz egal, was mit den Kindern passiert. Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder, vielleicht ist es so, wenn man Kinder hat, ne? Nur
ich glaube, das Problem ist eben, ist nicht einmal die Eltern, weil die Eltern wissen das einfach nicht. Ich meine, die haben keine Ahnung davon. Und ich komme mir so vor, wenn ich das den Eltern sage, ich glaube, die würden sich schon interessieren, aber wo ich den Eltern zum Beispiel dann so, ich meine, mittlerweile mögen das die Leute nicht mehr hören und werden fast aggressiv drauf, ja, wenn man sie halt dann aufklären möchte und das ist halt leider auch ein Problem.
Ja, weil aber, die tragen schon diese Schuld und das ist
ja Ding. Ja, aber das Problem ist ich habe immer, ja, aber der Kinderarzt hat gesagt, das ist schon okay und der Kinderarzt hat das und das oder mein Hausarzt hat das gesagt. Also immer mehrere Ärzte sagen denen halt das Gegenteil, was man denen versucht zu erklären. Also ich verstehe schon die Eltern, die dann irgendwie denken, okay, na, die übertreibt jetzt oder so oder, also sie wollen das einfach nicht wahrnehmen wollen.
Naja, also man darf halt auch nicht vergessen, was zum Beispiel hier in Deutschland passiert. Das geht ja bis zum Jugendamt. Wenn die Eltern wollen, dass ihre Kinder Maske tragen in der Schule.
Das habe ich in Österreich auch schon gehört, ja. Also da gibt es auch schon. Es
gibt jetzt wahrscheinlich natürlich nicht viele Fälle, ne? Aber also keine Ahnung. Ich könnte, wenn ich jetzt das nochmal nachsehen würde, wahrscheinlich so 4 bis 5 Fälle, die mir halt über Social Media halt irgendwie, also die ich so mitbekommen habe, ja, das gibt's. Und das geht dann so weit, also ein Fall, dass dann halt irgendwie so Münchhausen, weiß ich nicht, heißt das dann Münchhausen bei Proxy oder sowas in der Art?
Ja, Stellvertreter-Syndrom.
Ja, ja. Wenn man den,
genau. Also
dass man die Erkrankung auslöst.
Das ist auch wieder so, dass diese Überstreckung den Menschen halt dann eben solche Diagnosen anzuhängen, ja? Also diese Mühe auch, die das ja kostet und so. Also das vor sich selber auch zu vertreten, das halt zu machen, dann irgendwie die Eltern von ihrem Kind auf diese Art und Weise halt irgendwie zu trennen oder sowas. Ja, was kostet das alles für Mühe?
Ja, das ist absurd.
Das ist für die einfacher, als einzugestehen, okay, dieses Kind hat einen vorher kranken Familienanteil, Familienangehörigen oder ist selber vorher krank. das ist wirklich komplett verrückt einfach. Also es ist unfassbar und ich habe jetzt in den letzten Tagen halt diese Covid Inquiry, heißt es glaube ich in UK, ne, also in England, in Großbritannien, da ist es ja so, also diese Brutalität, diese Kälte, dieses absolute Abgekoppeltsein von jeglicher Empathie. Ja, also da sitzt dann halt dieser eine Professor, er sieht wirklich vollkommen kaputt auch aus, so, ja. Dass halt die Leute einfach, also der und der sagt, sitzt halt da und sagt im Grunde, ja, wir hätten 25.000 Menschen vor dem Tode bewahren können, wenn Boris Johnson gehandelt hätte. Ja, und also es kann, also es ist, ich meine, es ist ja ein also ich stehe halt davor und frage mich wirklich, wie können so viele Menschen, es sind ja viele Menschen in der Regierung, wie können sie...
Ja, aber das ist die Massenpsychologie halt, ja, das spielt dann eine Rolle und Leute sind nicht gerne, also Outsiders sozusagen und das gehört auch eine gewisse Stärke der Persönlichkeit dazu. Also zum Beispiel in einem Raum reinzuspazieren mit einer Maske, wo niemand sonst eine Maske trägt. Ja, ich kenne viele Leute, die zum Beispiel sich überlegen, ja, ich würde schon gerne eine Maske da tragen, da sind mir schon zu viele Leute dort, aber machen es halt nicht, weil es denen zu peinlich ist. Und egal, ob das Ärzte sind, bei Ärzten ist es wirklich, glaube ich, noch schlimmer, ja, weil irgendwie sind sie halt von anderen Kollegen umgeben, die sie dann auslachen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Und ich habe dieses Gefühl selber auch gehabt, ja. Also ich war mal bei einer Veranstaltung, es war wie eine Hochzeit halt, da waren sehr viele Leute und ich war die Einzige mit Maske und die, die mich wirklich am meisten angesprochen haben, um fast sozusagen ja blöd ausgefragt haben, waren eigentlich Kollegen von mir, ja, also andere Mediziner, so, ja, was machst du das jetzt, oder, ja, du hast noch nie Covid gehabt, wie so, ja, doch, aber ich möchte es nicht noch, aber du bist doch am Leben, wieso machst du dir jetzt so Angst, so. Und das ist dann, okay, wollen wir jetzt die ganze Studien durchgehen, wieso ich das nicht nochmal haben möchte, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich selber, ich habe zwar, den Verlauf war ganz eher mild bei mir, also ich war zwar 2 Wochen lang positiv, und aber die Symptome waren relativ mild, aber ich habe danach 6 Monate lang Migräne gehabt und auch mit Auras, also mit den optischen, so, das sind so, ich weiß nicht, ob sich auskennt, was Auras sind, ja, aber das ist sehr unangenehm, da hat man visuelle Störungen und es ist, jedes Mal, wenn man das hat, wird man halt irgendwie, werde ich ganz nervös. Aber auf jeden Fall, und ich habe 6 Monate lang fast jeden Tag Kopfschmerzen bis zu Migränen gehabt. Und das habe ich davor eigentlich fast nie gehabt, ja.
Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich so eine ambulante Migräne, Therapie ist es halt, ja, so wurde es, glaube ich, genannt, ob ich das machen soll. In einer Klinik. Ja. Und dann bin ich hin, wegen Corona, ne? Also, ich wollte es dann nicht machen wegen Corona. Und dann, aber nee, das ist ja so eine medizinische Sache.
Hast du auch
Migräne? Und das ist natürlich blöd, das dann zu meiden. Man sollte das halt schon machen und sowas, ne? Ich wäre jetzt nicht irgendwie dann wie jemand, der das meidet, zum Zahnarzt zu gehen oder so. Und dann bin ich halt. Da war auch eine Neurologin und haben die anderen Masken, nee, ich glaube, die haben keine Maske getragen, aber ich habe Maske getragen und auf dem Zettel, auf dem Vorstellungszettel stand, ja, packen Sie warme Kleidung ein, weil es wird halt gelüftet viel und sowas, ne, und das war dann meine Hoffnung, okay, es wird gelüftet, ja, okay, dann traue ich mich, ne. Und dann sind wir dahin, bin ich dahin und habe dann auch gleich dann irgendwann die Neurologin halt darauf angesprochen, ja, also mit Corona und Migräne, Corona, Thrombose, Migräne, Schlaganfallrisiko ist erhöht und so. Also wir Migräniker, wir müssen halt aufpassen, dass sich das Risiko jetzt nicht noch stärker erhöht. Dann auch noch als Frau, dann werden einem noch überall irgendwelche Hormone angedreht und sowas, was das Risiko dann ja nochmal erhöht. Wenn man dann halt irgendwie noch raucht, ist es noch weiter erhöht, also und so weiter und so fort. Und die Neurologin, nee, also wir sehen ja nichts und sowas und nee. Und dann habe ich gesagt, ja, also kümmern Sie sich halt mal darum, ne? Das würde mich jetzt halt wirklich interessieren, so nach dem Motto eigentlich, wozu bin ich eigentlich hier? Und dann gab's halt noch so eine andere Einheit, wo man dann halt irgendwie, da sollte einem verklickert werden, ja, man soll ja Sport machen, man soll Yoga machen, man soll Entspannungsübungen machen. Ja. Und da habe ich dann gesagt, so ja, wir machen das Fenster jetzt mal auf, ne? Und diese Psychologin, die hat einen Machtkampf mit mir dann begonnen, weil ich wollte, dass das Fenster aufgemacht wird. Und sie wollte nicht, dass das Fenster aufgemacht wird. Und die anderen, die da waren, die haben dann halt auch so, nee, ist so kalt und so, ne? Und ich saß da so, what the fuck? Und ich habe, oh, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, aber...
gleiche Reaktion halt hätte ich auch, ja. Ich habe das beim Zahnarzt gehabt mit meinem Sohn. Ja, genau diese Diskussion. Können wir die Fenster kurz aufmachen zum Durchlüften? Nein, das geht nicht. Da verkühlen wir uns alle. Da werden wir alle krank, wenn wir... Ich war so, okay, Sie wissen schon, wie es funktioniert mit der Verkühlung. Ja, man wird nicht durch die Kälte krank, ja. Da braucht man schon irgendwelche Viren dazu. Zumindest die irgendwelche Viren, ja. Nein, aber da wird jeder... Also da hat überhaupt eine Diskussion nichts gebracht. Also das kenne ich schon mit dem offenen Fenster. Das ist
ich habe einen Tipp dazu. Wenn ich irgendwo maskenlose Menschen sehe, ja, ich schaue ganz schier, ja, und ich gehe zum Fenster und mache es auf. Schau noch mehr schier, ja, und keiner sagt was. Das ist noch nie passiert. Bonus-Tipp, es wirkt besser, wenn man ein Elastomer drauf hat.
Oh ja, okay.
Ja, probier.
Also in Warteräume habe ich kein Problem damit, ja. Aber
die Neurologin hat dann noch ein ganz langes Gespräch mit mir geführt, ganz nett. Ich habe das dann abgebrochen, weil es war klar, ich habe ihr zu verstehen gegeben, also... Ich kann mich wahrscheinlich von dieser Psychologin sowieso nicht irgendwie therapieren lassen, weil sie ist mir einfach zu stumpf.
Nein, das geht nicht.
Und damit war dann die Sache nicht geklärt. ja, keine Ahnung.
Ja.
Aber wo wir gerade beim Thema sind, mich würde interessieren, wie ihr euch denn aktuell im öffentlichen Raum bewegt. Ich habe schon gesehen, gehört... Elastomermaske und schier schauen ist ein guter Tipp. Was macht ihr denn sonst noch, um jegliche weitere Infektion oder vielleicht auch die erste Infektion auszuschließen für euch und auch für deine Kinder, Golda? Was macht denn da so im Daily Life?
Also ich muss mal sagen, also ich trage immer meine von 3M, meine FFP2-Maske, die trage ich überall. Also überall, wo ich indoors hingehe, ja. Also Freunde, wenn ich Freunde zum Beispiel treffe, dann treffe ich sie draußen, dann gehen wir spazieren. Da bin ich okay damit, aber indoors würde ich jetzt niemanden treffen ohne Maske. Meine Kinder bis jetzt, also hat mein älterer Sohn, also der hat immer meine Maske in die Schule getragen. Mittlerweile trägt er keine. Mein Mann trägt leider keine Maske mehr, also der möchte gar nichts damit mehr zu tun haben. Dafür testet er sich regelmäßig. Also er macht fast Tests, manchmal sogar zweimal am Tag, also Schnelltests. Wir haben auch so eine kleine PCR-Gerät zugelegt, ja. Das ist von Abbott, so eine, das ist ähnlich zu einer PCR, aber es ist, sollte auch ganz gut sein. Aber genau, auf NAT-Technologie. Und das ist halt so, ich meine, die Tests kosten ein Vermögen, muss ich sagen. Also das verwenden wir nicht so oft, aber halt immer wieder, wenn jemand krank ist oder so, dann testen wir halt auch damit. Also mein Sohn wird auch regelmäßig getestet. Ja, also wir testen relativ viel. Und ich muss sagen, ja, es wurde immer, also wenn eine von uns das bekommen hat, haben wir es geschafft, dass niemand sonst im Haus das bekommen hat. Also wenn jemand auch krank ist und zum Beispiel auch die Tests negativ, jetzt ist mein Mann wieder krank, schon die letzte Zeit ist er ziemlich oft krank, aber jetzt ist er wieder krank und er hat sich dann isoliert und zieht auch eine Maske an. Covid-Tests waren derweil negativ, aber wir achten schon drauf, wenn einer von uns krank ist, dass wir halt nicht alle irgendwie durchinfizieren. Meine Tochter ist im Kindergarten ohne Maske. Da habe ich in der Kindergarten hat's problemlos geklappt mit Luftfilteranlagen. Also da habe ich von Trotec in jedes Klassenzimmer dort. Und die sind auch kleine Klassen dort, also 9 Kinder in einer Gruppe. Also das ist dann übersichtlich. Ich habe auch die Eltern beim Elternabend gebeten, sollte jemand Covid haben oder Kinder krank sein, bitte in die Elterngruppe melden. Und da waren alle damit einverstanden und haben sich auch gefreut darüber, dass man das halt miteinander teilt. In der Schule habe ich schon die letzten 3 Jahre gebeten, Luftfilteranlage in den Klassenzimmer zu stellen und die wurde ich immer abgewiesen und keine Chance. Ich wollte sogar CO2-Messgeräte, keine Chance, ja. Also die sind so, die wehren sich so massiv dagegen und ich verstehe das einfach nicht. Also immer irgendwelche blöde Ausreden kommen mit Strom, zu viel Strom, nicht mal Kosten, sondern einfach das, ich habe gedacht, okay, das ist sehr, so wie eine Lightbulb, ja. Also das nimmt überhaupt kein, sehr wenig Stromverbrauch, aber ja, geht's nicht. Dann erklären sie mir, ja, die lüften eh regelmäßig, die Luft ist so toll. Und ich war so, ja, okay, es bringt nichts mehr mit euch zu reden. Sonst, was machen wir sonst? Ja, ich überlege gerade, was dann...
Also wir haben noch viele, viele Zuhörer auch, die, denke ich, so verschiedenste Nasensprays verwenden, also... Gibt es ja einiges auf dem Markt, oder die auf googeln und andere Sachen schwören. Habt ihr da noch irgendwas im Repertoire, wo er sagt, das scheint Sinn zu machen?
Also ich habe das Col d'Amaris zu Hause. Das ist so ein Nasenspray und es gibt auch ein Rachenspray. Ich weiß nicht, ob ihr es in Deutschland habt, aber hier heißt es Col d'Amaris. Ja? Und den verwende ich immer wieder, aber nicht wirklich jetzt regelmäßig. Also eher, wenn einer von den Kindern krank ist zu Hause, dann verwende ich das halt eher regelmäßig zu Hause, damit ich mich jetzt nicht direkt anstecke. Also wenn die Kinder krank sind zu Hause, dann laufe ich auch mit Maske herum zu Hause manchmal, wenn ich vor allem in engen Kontakt mit denen bin. Aber wir haben auch Luftfilteranlagen in der Küche und im Wohnzimmer, Schlafzimmer. Also im Endeffekt, ja, es ist, weil wir uns nicht, ich glaube, wenn wir uns alle irgendwie an die Regeln halten würden, sozusagen, dann könnten wir jetzt einige Tests sparen und Luftfilteranlagen und dadurch, dass mein Mann halt anders eingestellt ist. Obwohl ihm das sehr bewusst ist, weil er möchte es auch vermeiden, aber ich glaube, es ist einfach auch beruflich schwer und ja, Sozialdruck kann nicht jeder widerstehen, sage ich jetzt mal.
Ich kenne da einen guten Podcast. Wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass es auch gerade Familienmitgliedern hilft, uns zu hören. Die da vielleicht irgendwie ein bisschen auf in Häkchen abwägen sind. Nein, aber jetzt im Ernst, also ich kann das in Teilen ja nachvollziehen, weil es für mich natürlich, wenn ich ins Büro gehe beispielsweise, auch jedes Mal eigentlich ein klein wenig Überwindung kostet. Also wie gesagt, ich bin dran gewöhnt, ich trage meine Maske durchweg, weil ich einfach auch glaube, ich kann nicht als, ja, das ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich das so sage, aber ich kann jetzt nicht von meinen Kindern verlangen, also selbst mein Kleiner in der Kita trägt Maske mit 5 der beschwert sich da nicht drüber, sondern für den ist das normal, er ist das einzige Kind mit Maske, er sitzt, wenn er isst, am offenen Fenster, abseits vom Rest der Gruppe, damit hat er überhaupt kein Problem, er ist super integriert, er hat Freunde da, trifft sich auch nachmittags mit denen draußen und so weiter. Ne? Also es macht einfach überhaupt keine Probleme. Und dann kann ich persönlich nicht als Familienvater irgendwie hergehen und sagen, nee, aber ich setze meine Maske im Büro nicht auf. Also das ist meine persönliche, ich will da jetzt nicht deinem Mann zu nahe treten oder so, ne? Aber deswegen kann ich deswegen kann ich das auch natürlich gut verstehen, wenn jemand irgendwie Schwierigkeiten damit hat oder auch sagt, das ist halt irgendwie, ja, es ist eine sozial bescheidene Situation, in der man sich da befindet. Ich nutze das mittlerweile aber einfach sehr offensiv. Ich habe ein Aranet, das steht bei mir am Platz, wenn ich im Büro bin. Und die Kolleginnen und Kollegen, gut, ich bin jetzt Techniker, ne, aber die gucken alle Und oh, wie ist denn die Luftqualität? Und ja, ach, sieht ja ganz gut aus. Und ja, weil wir die Fenster offen haben. Wenn wir die Fenster zumachen, sieht es gleich ein bisschen anders aus. Ne?
Ganz anders aus, genau.
Aber so schafft man auch erstmal ein bisschen Awareness. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch, um jetzt mal wieder so ein bisschen die Kurve zurück zu eurem Brief zu finden, weil ihr sagt ja ganz deutlich, Aufklärung der Allgemeinbevölkerung, ja, ist eigentlich so euer erster Punkt. Wenn der noch stärker käme, nicht nur von so ein paar rebellischen Einzelkämpfern, die irgendwie verstanden haben, worum es geht, sondern tatsächlich viel deutlicher, viel tragender irgendwie aus der Ärzteschaft, also wirklich da, wo es ja sozusagen professionell um Gesundheit geht, das hätte viel mehr Nachhaltigkeit, ne? Das wäre viel intensiver. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn du dich in einem Kindergarten als Dr. Golda Schlaff dahinstellst und sagst, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir uns irgendwie darauf einigen könnten, wenn ein Kind krank ist, dass man dann das irgendwie transparent macht, dann kommt das vielleicht auch bei den Eltern nochmal ganz anders an, als wenn ich das tue. Ja. Also.
Ja, ich weiß nicht. Also mittlerweile glaube ich, Leute sind ziemlich arrogant geworden. Also jeder glaubt, der ist ein Spezialist in alles, was sie halt wissen oder können. Und nur weil sie es einmal irgendwo gehört haben, was natürlich, das ist halt diese kognitive Dissonanz, die man halt auch ein bisschen hat. Und man muss sich halt dann, man kann nicht diese zwei Gedanken miteinander vereinbaren und dann sucht man sich halt das aus, was einem besser liegt, ja. Und wenn sie dann halt von zwei, drei anderen Ärzten und einer hat es im Fernsehen gesagt und der Kinderarzt hat es sogar gesagt, dass es harmlos ist und nicht, dann werden sie, egal was ich jetzt denen sage, das nicht ernst nehmen, ja, weil das ist sozusagen, das passt nicht in deren Bild hinein gerade. Aber ich glaube, wenn mehr Ärzte sich da besser ausbilden würden zu den von den Folgeerkrankungen von Covid-19, könnten sie auch ihre Patienten besser aufklären. Also es ist eigentlich, und in den allgemeinen Medien wäre es auch wichtig, dass es immer wieder thematisiert wird, ja, aber es wird viel zu wenig. Also jeder will das irgendwie weghaben, aber man kann es ja nicht irgendwie wegdenken, weil es ist noch da. Also Leute sind jetzt die ganze Zeit, also jeder hat, also ich kenne so viele Leute, die zurzeit Covid-19 haben und die sind selber so überrascht davon, wie kann das sein? Ich dachte, es gibt kein Covid mehr, ja. und dann denke ich mir, nein, es gibt's die ganze Zeit. Ja, aber ich habe doch Covid gehabt, doch vor einem halben Jahr. Und dann hat man gesagt, ich war so, ja, aber es ist eine andere Variante und du wirst es in einem halben Jahr wiederbekommen, ja. Ich meine, damit kannst du einfach rechnen.
Leider mussten wir das Interview an dieser Stelle aufgrund von technischen Problemen unterbrechen und konnten es mit Spela und Golda nicht fortsetzen. Wir werden dieses aber zu gegebener Zeit nachholen. Das ist auch schon mit den beiden besprochen und vereinbart. Und insofern werden wir auch noch weitere Aspekte des offenen Briefes mit den beiden erörtern. Wir hoffen aber natürlich, dass euch das Interview bis hierhin schon einiges an neuen Informationen gebracht hat und euch auch weiterhilft. Wenn ihr den offenen Brief noch nicht kennt, aber gerne mal lesen möchtet, dieser ist veröffentlicht auf covidisnotover.info. Wir stellen euch natürlich den Link entsprechend in den Shownotes zur Verfügung. Und natürlich lohnt es sich auch grundsätzlich auf dieser Seite mal vorbeizuschauen, denn dort werden regelmäßig aktuelle Informationen zu Covid und SARS-2 veröffentlicht. Mir bleibt es nun, euch alles Gute zu wünschen und bleibt gesund und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal mit Spela und Golda dann wiederhören werden. Bis bald!